Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen zu Sitzfleisch.
Der letzten Folge von Sitzfleisch.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Und es ist natürlich nur die letzte Folge im Jahr 2023.
War wahrscheinlich überhaupt nicht so lustig, wie wir uns vorher gedacht haben.
Na, vor allem ich war schockiert, weil wir haben jetzt gerade 1,5 Stunden aufgenommen und das wäre dann umsonst gewesen, weil das kommt erst nächstes Jahr raus.
Ja, wir haben für nächstes Jahr schon was aufgenommen, möchten aber in der Reihenfolge so bleiben, dass wir vor Silvester, sozusagen vor Jahresende, noch ein bisschen zurückschauen aufs Jahr und mit der nächsten Episode dann im Jänner weitermachen.
Genau, weil du bist ja da sehr, sehr pingelig, der Sportjahresrückblick im November, das ist für die ein absolut rotes Tuch, genauso wie der Spotify-Jahresrückblick, für die viel zu früh kommt, für die gibt's ein Fenster, das ist sehr klein und in dem können Jahresrückblicke stattfinden und das haben wir jetzt getroffen.
Warum wird der Sportler des Jahres im Oktober gewählt? Finde ich irgendwie nicht so sinnvoll. Mich betrifft es ja nicht wirklich, obwohl ich schon einmal, ich glaube, 3-mal in den ersten 10 Sportler des Jahres war. Das hat mich immer sehr gefreut, heuer war es nicht so weit.
Weil es gibt nicht nur Kalenderjahre, sondern ein Jahr kann ja auch von Oktober bis Oktober gehen. Ist auch ein Jahr.
Absolut, ja. Aber es heißt ja nicht Sportler der Saison, sondern Sportler des Jahres.
Genau.
Wie auch immer.
Wir werden es nicht mehr lösen. Was man hervorheben kann, positiv, der Strava-Jahresrückblick, der ist schon seit einer Woche verfügbar, aber der wird ständig abgedatet. Das heißt, wenn du da am 31.12. um 23.58 Uhr anschaust, hast du einen richtigen Jahresrückblick.
Ich werde mich wieder mal einloggen auf Strava. Was haben wir heute vor? Wir haben natürlich ein bisschen so, wir schauen zurück, was in dem Jahr passiert ist, an guten und vielleicht unguten oder weniger guten Sachen. Bei uns persönlich, bei jedem von uns und so in der großen Welt des Ultra-Radfahrens. Wir haben noch ein paar Sachen von Race Across Andes abschließend, wo wir beim letzten Mal noch nicht ganz fertig geworden sind. Ein bisschen Ausblick.
Ein Ausblick, ja, okay, cool. Bin ich wieder top vorbereitet, das Briefing gelesen.
Und wir haben wieder Outtakes, wie jedes Jahr vor Ende der Saison, der Podcast-Saison, die am 31.12. aufhört, haben wir ein paar Outtakes vom Lukas, der das die letzten Jahre immer sehr, sehr lustig moderiert hat und aus seiner Sicht in der Postproduktion geschildert hat, wo und wann er sich mit uns irgendwie abhauen muss oder ärgern muss. Leider ist er heute nicht dabei, weil er krank ist, aber er hat uns die Zusendungen quasi geschickt und wir haben die Audiodateien da und werden die dann abspülen.
Ja, und an dieser Stelle gute Besserung. Er wird es vor euch hören, weil er muss es jetzt schneiden noch.
Ja, ich möchte dir gleich das Wort übergeben. Also, was haben wir noch als abschließendes Fazit vom Race Across Andes? Oder hast du vielleicht noch Fragen oder Inputs bekommen, die wir jetzt noch beantworten können?
Hast du eine gute Kurve gekriegt? Jetzt habe ich gedacht, du stellst mir die Frage, ob ich noch Fragen habe. Und ja, ich habe viele Fragen, aber die werde ich nicht selber beantworten können. Na, also ich habe jetzt natürlich die harte Analyse, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und ich habe so die gefühlsmäßige Analyse auch noch dabei. Du hast mich, war das im Off oder ist das in einer veröffentlichten Folge schon drinnen, gefragt, ob ich wohl zufrieden bin mit dem 6. Platz. Und ich habe gesagt, inzwischen schon. Und ich denke, damit werden wir anfangen, diese Aussage von mir zu erklären.
Ich habe es zum Schluss letztes Mal gesagt, dass ich halt extrem begeistert war, dass du auf Platz 6 bist, aber wir wissen alle, dass es manchmal für einen selbst irgendwie möglicherweise etwas anders ausschaut, wie in der Außenwirkung.
Genau, also und ich habe auch gesagt, inzwischen bin ich sehr zufrieden. Meine Einstellung ist eigentlich immer so, dass man Leistung kann man sehr gut planen. Da kann man sehr gut auch auf sich selbst stolz sein und zufrieden sein. Ergebnisse nicht. Leistung kann man selbst steuern. Ergebnisse hängen immer von den anderen ab. Und wenn du deine absolut beste Leistung abgerufen hast und 20 Leute sind besser als du, kann man trotzdem zufrieden sein. Wenn man jetzt aber im Ziel steht und sie denkt, eigentlich wäre da noch was drin gewesen und es sind nur 5 besser als du, dann ist man vielleicht im ersten Moment ein bisschen enttäuscht und unzufrieden. Und ich möchte es auch einfach kurz erklären. Ich habe gesagt, ich habe hart trainiert und ich habe viel trainiert und ich habe auch unglaublich gute Form gehabt. Und ich habe auch so das Leistungsvermögen gehabt, um über die Zeit, die das Rennen gedauert hat, 200 Watt zu fahren. Ja, das habe ich drauf gehabt, ja, das Potenzial habe ich gehabt. Und im Ziel, unabhängig vom Ergebnis, habe ich einfach das Gefühl gehabt, obwohl ich die Watt in den Beinen gehabt habe, habe ich es nicht immer abgerufen. Und es war immer so ein Kampf, tatsächlich konzentriert dabei zu bleiben, die Leistung auch zu fahren, obwohl ich es drauf gehabt habe. Also ich habe jederzeit genug Druck am Pedal gehabt, genug Saft in den Beinen gehabt, um 200 Watt zu fahren. Aber ich habe halt immer wieder so Phasen gehabt im Rennen, wo ich ganz lang irgendwie ein bisschen unkonzentriert war, nicht ganz bei der Sache war, die Gedanken einfach komplett abgeschweift haben. Und dann schaue ich auf mein Leistungsmesser und sehe, okay, ich fahre jetzt 120, 140 Watt. Und ich kann jetzt im Nachhinein halt einfach nicht sagen, wie lang diese Phasen immer wieder andauert haben. Aber im Ziel habe ich dann einfach das Gefühl gehabt, das war einfach verschwendet. Das hätte ich einfach viel öfter und zu jeder Zeit abrufen müssen.
Wie oft hast du schon Leistungsmesser gehabt bei so langen Rennen? Weil ich kann mich erinnern, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, hast du, glaube ich, in Ruanda keinen gehabt, kann das sein?
Doch. Ich hab aber nicht drauf geschaut. Ich habe einfach nur, ich bin ein bisschen so ein Datenfreak, ohne groß was draus zu machen, aber ich sammle gerne Daten und ich bin schon lang auf allen Radeln mit Leistungsmessern unterwegs. Außer am Zeitvorrat.
Und beim Resort Niederösterreich oder so hast du es dann eben nicht durchgehend aufzeichnen können.
Aber sonst schon. Und bin nie danach gefahren. Also ich habe schon im Training Intervalle oder Trainingseinheiten schon mit Wattmesser oder auch drauf schauen. Aber in den Rennen habe ich nie irgendwie mir selber eine Vorgabe gemacht, jetzt fahre ich so lang, so und so viel Watt. Das habe ich nie gehabt. Das war jetzt wirklich das erste Mal.
Nein, ich wollte das deswegen nochmal fragen, weil ich denke mir, du siehst es vielleicht ein bisschen streng oder schätzt die Leistung über lange Rennen fast ein bisschen zu hoch ein. Ich meine, du bist selber schon sehr viel gefahren und trotzdem, bei mir ist es zum Beispiel so, dass 200 Watt im Durchschnitt auf einen Zeitraum von 60 Stunden schaffe ich nicht. Und ich weiß nicht, ob du mehr Watt fährst als ich. Und ich bin auch immer unzufrieden oder nicht unzufrieden, aber ich habe das lernen müssen, dass es über solche Zeiträume einfach nicht geht, 200 Watt zu fahren. Auch nicht für mich und auch nicht, wenn ich Rennen gewonnen habe oder so. Und wenn ich der Schnellste war, habe ich so eine hohe Leistung gehabt, weil irgendwie die ersten 6, 12, vielleicht 18 Stunden ist es so, du fährst immer mit einem Druck am Pedal. Auch wenn du quasi locker fährst oder wenn du gerade unkonzentriert bist, das, was du jetzt beschrieben hast, die Beine, das ist alles so automatisiert. Der Zwarer steht irgendwie immer vorn. Und wenn es dann zu den 24 Stunden hingeht und am zweiten Tag speziell, hast du da einfach Phasen, wo du auf 100 Watt runterfährst. Das ist, glaube ich, unvermeidbar. Das ist nicht Konzentrationsschwäche. Ich glaube, das ist absolut unmöglich, dass man das nicht hat. Und vielleicht musst du öfters, wenn du so lange Rennen fährst, durchgehend die Watt dann wirklich anschauen, um zu sehen, dass das vielleicht mit 200 Watt durchgehend als Durchschnitt ein bisschen eine Utopie ist. Vielleicht.
Also ich wollte gar nicht sagen, dass ich die Erwartung gehabt habe, dass ich im Ziel einen Schnitt von 200 Watt habe. Aber ich habe einfach.
Das geht sicher nicht.
Aber ich habe einfach gemerkt, was ich zum Beispiel heuer beim Seven Serpents, wo ich auch mental angeschlagen am Start gestanden bin, aber wo ich dann sofort, als ich im Rennen war und Radl gefahren bin, da war ich einfach, da habe ich alles rundherum ausgeblendet und ich war einfach bei mir, ich war einfach beim Radfahren. Ich habe, meine Gedanken waren nicht irgendwo, sondern ich war einfach so im Tunnel und das ist immer das Schöne, das ist immer das, was mir bei den Ultrarennen so extrem taugt, dass man so bei sich ist und so fokussiert. Und diesen Zustand, diesen, ich würde es nennen, Flow-Zustand von mir aus, den habe ich jetzt da in Chile eigentlich nie erreicht. Und ich habe dann einfach dann so Phasen, wo ich mit den Gedanken abschweife, mit den Gedanken irgendwo bin und dann schaust auf den Garmin und du hast fast 120 Watt und du warst einfach, wenn du da in diesem Flow, in diesem Tunnel bist, dann ist das halt einfach mehr und dann musst du wieder zusammenreißen, konzentrieren und wirklich bewusst die Leistung abrufen. Und weil ich eben diesen Flow-Zustand nicht erreicht habe, deswegen war ich dann am Anfang die erste Zeit nach der Zielankunft so frustriert oder enttäuscht fast, ja.
Hast du, nachdem du erzählt hast, wie es da in der Vorbereitung gegangen ist oder was rund um dich geschehen ist, dass die sehr mitgenommen hat, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass dich das unterwegs noch beschäftigt oder irgendwie, dass das abfällt und du das vielleicht so hinter dir lassen kannst, zumindest für die gewisse Zeit, weil ich kann mich auch noch erinnern, wie du erzählt hast vom Seven Serpents, dass du quasi wirklich, sobald das Rennen losgegangen ist, hast du deine alltäglichen Sorgen, Belastungen quasi abgelegt und warst halt da völlig befreit.
Ja, das war ein bisschen die Hoffnung, aber eben, den Zustand habe ich nicht erreicht. Es hat mich dann schon immer wieder beschäftigt und deswegen jetzt inzwischen kann ich sagen, es ist okay, aber eben die ersten Wochen, also direkt nach dem Ziel, dann vor Ort in Chile sowieso und die ersten Wochen noch danach, da war halt einfach diese Enttäuschung noch da und ich habe auch gesagt, lieber werde ich 30. und habe dafür dann im Ziel das Gefühl, ich habe alles gegeben, als ich werde 6. und denke mir noch, ich habe einfach nicht die Leistung abgerufen, die ich drauf gehabt hätte. Inzwischen, also auch durch das, was du gesagt hast natürlich, aber auch, dass das jetzt so ein bisschen gesagt ist, alles, was drumherum passiert ist auch und noch einmal ein nüchterner Blick auf die Performance beim Rennen, kann ich sagen, ich bin mehr als zufrieden und ich nehme den 6. Platz auch sehr gerne.
sehr schön, dass du das Ganze jetzt so, also dass du da im Frieden bist sozusagen oder in der Freude.
Genau.
Wie schaut es mit den harten Fakten aus?
Genau, also ich habe da vor mir liegen, ich habe sie rausgeschrieben, ich bin 875 Kilometer gefahren in 59 Stunden und 55 Minuten, hatte einen Schnitt von 14,6 km/h und 14.000 Höhenmeter bin ich gefahren. Das mit den Höhenmetern, das weiß jeder aus leidlicher Erfahrung, die stimmen nie, aber das sind die Garmin rausgemessen habe. Habe eine Durchschnittsleistung von 138 Watt und eine Normalized Power von 179 Watt. Der Training Stress Score war 1800 und ich habe 30.300 Kalorien verbraucht.
Und ich finde die Zahlen super spannend und ich finde es auch super spannend, dass du mich oft belächelst, wenn ich so oldschool bin und mir Notizen mache und Ausdruck und du kommst mit Handgeschriebene daher, das finde ich extrem fein.
Naja,
sonst bist du immer mit Apps und mich belächelst wegen Teletext und selber bist so interaktiv und modern und kommst mit Handnotizen.
Ja, weil also ich brauche das tatsächlich, wenn ich mal was merken will, dann muss ich es mir niederschreiben. jetzt kommen wir zu dem, was wir schon einmal versucht haben zu diskutieren. Ich habe jetzt selber, war auch in ein paar Foren unterwegs und versucht herauszufinden, den Unterschied der Zeit in Bewegung und der Stehzeit zwischen Garmin und Strava. Garmin sagt mir eine Zeit in Bewegung von 47 Stunden an und eine Stehzeit von 12 Stunden 30. Strava, wo ich dann, also auf Garmin komme ich dann auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit in Bewegung von 19,5 km/h. Also nicht einmal mit dem Schnitt aus der Zeit in Bewegung hätte ich die Fähre erwischt. Falls sich noch jemand erinnern kann, für die Fähre hätte ich einen 19er Schnitt braucht. Also selbst das wäre sehr knapp geworden. Strava gibt mir aber eine Zeit in Bewegung von 52 Stunden und einen Schnitt von 16,9 und eine Stehzeit von nur 8 Stunden und 5 Minuten. Ich habe das versucht herauszufinden. Es ist so, tendenziell, das sagt Strava selbst, ist bei ihnen die Zeit in Bewegung immer höher, weil sie sagen, sie wollen realistische Zeiten. Ja? Sie schauen, dass sie diese kürzeren Stehpausen nicht rausrechnen, sondern über die ganze Bewegungszeit schauen, dass kurze Pausen einfach drin bleiben. Rote Ampeln, kurze Pinkelstopps und so. Aber der Unterschied von 4 Stunden, der geht jetzt bei mir trotzdem nicht aus. Und meine Vermutung ist, dass nachdem ich das Gerät durchlaufen habe lassen und bei der einen Schlafpause mit ins Zimmer genommen habe zum Aufladen, dass da immer wieder GPS-Signal verloren, dann ist das GPS wieder herausgesprungen, dann hat man so innerhalb von einem Radius von ein paar hundert Meter so kleine Sprünge vom GPS. Und dass das bei Strava einfach als Zeit in Bewegung zählt und dass daher die 4 Stunden weniger Stehzeit kommen bei Strava.
Das ist eine gute Erklärungsmöglichkeit, ob es wirklich so ist. Aber es ist ja bei mir auch beim Training im Keller irgendwie, am Indoor-Trainer hast du dann zwar GPS irgendwie ausgeschalten, aber trotzdem so ein Zickzack-Signal. Es schaut aus wie so ein Stern. Also als hätte es dich ein paar Meter links und rechts bewegt. Und könnte wirklich sein, ja, ich würde dir vielleicht empfehlen, deinen Notizblock mitzunehmen und händisch mitzuschreiben, wenn du pinkeln gehst.
Was ich aber gemacht habe, genau deshalb, ich habe am Beginn und am Ende jeder Pause ein Foto gemacht. Und das ist am Handy, da hat man die genaue Uhrzeit vom Beginn und Ende der Pause und dann kann man sich das relativ genau ausrechnen. Ich habe 3 große Pausen an den Checkpoints gemacht und 2 mittlere Pausen an der Tankstelle. Und wenn ich diese Pausenzeiten zusammenrechne, dann komme ich ziemlich genau auf die 12 Stunden 30, die mir Garmin auch gibt. Also das denke ich, ist meiner Meinung nach schon ein relativ jetzt in meinem Fall verlässlicher Wert. Ganz kurz zu den Pausen. Also beim ersten Checkpoint habe ich schon erzählt, da habe ich den Fehler gemacht, bin nass geworden, habe mich relativ lang trocken legen müssen. Bin ich 1 Stunde 15 gestanden. Die zweite Pause mit der Schlafpause hat 6 Stunden gedauert, ziemlich genau. Davon habe ich 3 Stunden geschlafen. Und die dritte Pause, große Pause, das war das Drama mit dem Licht. Da bin ich gestanden 4 Stunden 15 und habe nicht geschlafen. Es war wirklich, wenn man so lange steht, wirklich super optimal. Da hätte man super 1,5-2 Stunden schlafen können. Und bei der Tankstelle bin ich einmal am Weg hin.
An dieser Stelle der Hinweis, in einer Woche kommt in unserer nächsten Folge ein super Hinweis zum Thema 4 Stunden herumstehen, ob es da nicht bessere Möglichkeiten gibt, so ein kleiner Spoiler.
Genau. Und bei der Tankstelle bin ich am Hinweg 45 Minuten gestanden und am Rückweg 30 Minuten. Das zusammengerechnet, komme ich ziemlich genau auf die 12:30 und dann sind halt diese kurzen Pinkel- und Umziehpausen. Also das kommt schon relativ genau hin, jetzt von dem, wie ich das Rennen erlebt habe, die 4 Stunden weniger, die mir Strava gibt. Das geht ja allein schon von den Pausen, die ich fotografiert habe, nicht aus, weil da bin ich definitiv gestanden.
Dann bleiben ungefähr 48 Stunden Radlfahren über und du hast dann wirklich hohen Training Stress Score und auch die Normalized Power finde ich sehr hoch. Das heißt, du bist unrhythmisch gefahren, hast immer wieder viel Spitzen drinnen gehabt. Das heißt, bergauf natürlich musst Gas geben und hast Gas geben und der Training Stress Score in der Höhe, das wird 2 Wochen zum Spüren sein, würde ich aus eigener Erfahrung vielleicht vermuten.
Ja, sagen wir, die 2 Wochen sind schon eine Zeitl her und ich spüre es immer noch. Heute in der Aufnahme spüre ich auch noch das Wochenende, die Weihnachtsfeier. Also die Aufnahme ist vor dem Heiligen Abend, das war eine andere Art von Weihnachtsfeier. Aber ja, ich merke schon, dass ich mich jetzt wieder am Weg der Erholung bin. Also ich merke es auch an der Herzfrequenz, der Puls normalisiert sich, ich kann jetzt da wieder höheren Puls bringen. Also die letzten Wochen war es so das Gefühl, als wäre er irgendwie abgeregelt bei 170, 175, wo er normalerweise leicht auf 185, 190 kommen wird. Das normalisiert sich jetzt langsam wieder und ich merke, dass ich jetzt die Müdigkeit, die man in den Knochen steckt, langsam abschütteln kann.
Wir wissen jetzt, dass du Sechster geworden bist. Wir wissen jetzt, dass du mittlerweile sehr zufrieden bist damit. Wir wissen aber nicht, wer die 5 waren vor dir.
Das sollte jetzt in gar keiner Art und Weise respektlos klingen oder sein, aber die Namen habe ich jetzt da nicht stehen. Ich habe nur P1, P2, P3, P4 und P5. P5 weiß ich zumindest den Vornamen, Philippe, weil den habe ich unterwegs ein paar Mal getroffen. Aber du wolltest sicher fragen.
Wer hat gewonnen? Wollte er wissen.
Ja, den schaue ich schnell nach. Jetzt.
Aber du hast das auf jeden Fall sehr gendergerecht mit Person 1, Person 2.
Nein, das heißt...
Oder Platz 1, Platz 2.
Platz hast du.
Ja, dann bitte erforsche schnell online, wer gewonnen hat.
Okay. Und inzwischen habe ich auch zu den Ps die Namen dazu. Der Sieger, Andres Tagle. Zweiter, Christian Auriema. Dritter, Matthew Brockenshire. Und das ist eine sehr lustige Geschichte. Der ist einerseits der Organisator vom Race Around Ruanda. Den habe ich in Ruanda schon gesehen und kennengelernt. Andererseits hat er das gleiche Fahrrad wie ich. Und drittens ist er nach der Finisher Party, beziehungsweise noch am Tag der Finisher Party um 18 Uhr gemeinsam mit seiner Mama auf einen Bikepacking-Trip gestartet nach Tierra del Fuego, also wirklich den südlichsten Zipfel der Erde. Und seine Mutter sehr rüstig, aber inzwischen sind sie angekommen und sind so im Schnitt zwischen 70 und 120 Kilometer pro Tag gefahren auf wilden Schotterpisten ganz in den Süden von Patagonien. Also sehr coole Geschichte. Vierter. Canuto Erraruzriz. Fünfter, wie schon gesagt, Philippe Roman. Und sechster war dann ich. So, jetzt haben wir den Ergebnisdienst auch abgehackt. Aber du wolltest bestimmt fragen, ob nach vorne noch was gegangen wäre. Weil das
ja,
steht
und was so die Siegerzeit war. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt die Namen nicht gemerkt. Es klingt noch Spanisch. Also sehr viel wahrscheinlich Einheimische.
Es waren Chilenen, Italiener dabei.
Schnellste Frau. Musst du nochmal nachschauen oder hast du das notiert?
Habe ich tatsächlich nicht notiert. Aber die Siegerzeit habe ich jedenfalls 46 Stunden und 40 Minuten. Der zweite 48 Stunden, 40 Minuten, also ziemlich genau 2 Stunden dahinter. Und der dritte noch einmal 5 Stunden dahinter.
Und bei dir war es, du hast damals gesagt, 1 Stunde vor dir, hinter dir, war es quasi so, dass nichts mehr gegangen ist in beide Richtungen.
Genau, das war auf den letzten 100 Kilometern, wenn jemand 1 Stunde Vorsprung hat und jemand 1 Stunde hinter dir ist, dann kann man das in einem normalen Rennverlauf nach 50 Stunden oder nach 55 Stunden zumindest nicht mehr auf auf sportlicher Ebene entscheiden. Das ist entschieden, da geht es nur mehr ums Finishen. Aber natürlich, wenn man sich die Pause an Checkpoint 3 anschaut, die 4 Stunden 15, Platz 5 war eben 1,5 Stunden vor mir und Platz 4 4 Stunden 50 vor mir. Platz 3 war schon zu weit weg. Das, da wäre natürlich nichts mehr gegangen. Aber man ist dann schon so ein bisschen so, dass man sich denkt, ja, bisschen kürzere Pause, gleich weiterfahren, nicht 4 Stunden umliegen. Aber
die Gedanken kennt jeder, der ein Rennen zweimal fährt, weil das ist der erste Schritt zu, ich weiß, dass es besser geht und ich werde es nochmal machen und dann werde ich schneller sein.
Ja, es ist hätte Fahrradkette. Ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden und auch, also die Platzierung ist sowieso unglaublich.
Hast du Weihnachten vielleicht ein neues Licht bekommen?
Nein, ich habe das alte Licht schon repariert zurückbekommen. Also der Service funktioniert einwandfrei. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass sie es mir repariert haben. Und ich werde es auch noch ein viertes Mal einschicken. Ich lasse mich da von den Zweiflern nicht unterkriegen. Ich werde dabei bleiben. Ich habe schon zu viele Sunk-Costs da reingesteckt in das Produkt. Weil wir so viel über das Wetter geredet haben, habe ich es natürlich auch rausgerechnet. Es hat von 60 Stunden Fahrzeit hat es 44 Stunden durchgehend geregnet. Fairerweise muss man sagen, von den 44 Stunden habe ich auch ein bisschen die Pause unter Dach verbracht. Also ich war jetzt nicht 44 Stunden im Regen, aber sicher 40, 38 Stunden war ich sicher davon im Regen. Und die Temperatur waren im Schnitt 10 Grad, aber es waren natürlich im Turnsaal, in dem ich 24 Stunden, in den Turnsaal, in dem ich 4 Stunden versucht habe, das Licht zu reparieren, hat es natürlich 24 Grad dann gehabt. Also das verhaut da den Schnitt ein bisschen. Tiefstemperatur waren aber nur 2 Grad. Die Frage, die schon oft gekommen ist, wenn ich sage, ich werde Sechster. Ja, wie viele waren überhaupt am Start? Waren es nur 7? Nein, es waren 220 Starter und Starterinnen. Und die Finisher-Quote war wirklich unglaublich niedrig. Es haben nur 35% gefinisht, also 76 Personen. Da sind aber die Pairs auch schon mit eingerechnet. Also jedes Pair zählt da als 2 Finisher.
Riesengroßes Teilnehmerfeld, muss man sagen. Über 200 ist riesig, gibt es nicht oft, wird er nicht oft erlaubt, also meistens ist es irgendwo limitiert und ein Drittel finnische Quote ist halt brutal niedrig, also kann mich beim Ram erinnern, dass es selten unter 50% oder so geht, wenn es wirklich ganz, ganz ungünstige Bedingungen hat, aber das unterstreicht nochmal das Wetter und ich meine 44 Stunden Regen von 60, auch wenn du jetzt nicht jede Stunde im Regen warst, das hin und wieder vergisst man ja, wie, dass es zwischendurch einmal aufhört zum Regnen. Man bildet sich ein, es regnet permanent und in Wirklichkeit hat es zweimal drei Stunden geregnet und die Straßen waren immer nass oder so, aber wenn es tatsächlich 44 Stunden regnet, ist das sehr, sehr viel Niederschlag. Und natürlich, wenn das Wetter auch so dich an die Grenzen bringt, kann dadurch auch das eine oder andere körperliche Wehwehchen mehr entstehen oder die einfach mehr zusetzen. Hast du da jetzt noch Punkte, die irgendwie zwicken?
Also vorweg möchte ich sagen, ich habe nie taube Finger gehabt, wobei ich schon eigentlich davon ausgegangen bin, dass das mein Normalzustand ist, aber ich habe es weder während dem Rennen noch danach gehabt und habe auch sonst keine Sitzprobleme gehabt, keine Nackenprobleme. Das Einzige, was am letzten Tag die letzten paar Stunden eingesetzt hat, war ein bisschen Knieweh. Das ist relativ einfach erklärt und das hat inzwischen auch schon wieder aufgehört. Das war einfach durch die Regenhose, das keine Radl-Regenhose war, sondern eine Wanderhose. Und die hat immer wieder oder bei jedem Tritt leicht am Rahmen bzw. an der Rahmentasche geschliffen. Und irgendwann schleicht sie halt dann so eine kleine Ausweichbewegung ein, dass man halt mit dem Knie ein bisschen ausweicht, dass das nicht schleift, das Geräusch an nervt. Und Dadurch habe ich am letzten Tag ein bisschen Knie weggekriegt, aber nichts Dramatisches, das hat sofort aufgehört. Und was total Absurdes, womit ich einfach überhaupt nicht gerechnet habe, auch aufgrund des fehlenden Materials, aufgrund der Regenhose, die Karalhose war, ich habe den Bund unten an der Hose mit Klebeband, mit Ducktape zugemacht, dass er eben nicht am Pedal schleift oder an der Kurbel schleift oder in die Ketten reinkommt. Und das habe ich bei der letzten Pause ein bisschen zu fest gemacht, auf beiden Seiten gleich. Und dadurch habe ich leichte Schmerzen in der Achillessehne gekriegt. Auch erst am letzten Tag, an der letzten Tageshälfte, also die letzten 6-7 Stunden, mit Schmerzen in der Achillessehne auf beiden Seiten. Und es war extrem unangenehm, aber nicht so, dass, also es war einfach zum Fertigfahren kein Problem. Und es war auch angenehm zu wissen, woher das kommt. Blöd ist ja, wenn man irgendwas hat und man kann es nicht, man weiß nicht, woher es kommt, man weiß nicht, wie man es beheben kann. In dem Fall war es recht einfach und es hat auch 2 Tage nach dem Rennen nicht mehr weh dann. Aber es war halt, hat die letzten 7 Stunden nicht gerade lustiger gemacht. Es war sehr unangenehm.
Ja, ich bin, wie gesagt, sehr beeindruckt, dass du das so weggesteckt hast, auch die ganzen Wetterprobleme und das mit dem Knie und der Achillessehne, als Nicht-Einheimischer, wo du eigentlich mit ein bisschen falschen Erwartungen hingegangen bist und du bist auch nicht jemand, der jeden Tag bei jedem Wetter draußen trainiert, dass man sich denkt, du kennst es vom täglichen Training, dass du bei Schnee und Regen immer unterwegs bist, sondern du bist ja ein Smart-Trainer, Fahrer im Winter. Kann man vielleicht sagen, das zeigt nochmal, dass, was zeigt das eigentlich? Was, Frage jetzt umformuliert, was glaubst du ist der Unterschied, dass man mit so Bedingungen gut zurechtkommt? Du hast nicht die perfekte Ausrüstung gehabt, du trainierst nicht immer bei so schlechtem Wetter und du hast im Gegensatz zu vielen anderen es weggesteckt. Ist das in die Wiege gelegt? Manche können mit Hitze schlecht umgehen, manche mit Kälte. Hast du einen starken Willen gehabt? Hast du, was war's?
Das kann ich so gar nicht sagen. Ich glaube, so klischeehaft das klingt, aber was mir sicher geholfen hat, war meine Erfahrung als Fahrradbote. Ich kann 12 Stunden im beschissenen Wetter Fahrrad fahren und ich kann mich auch so ausrüsten, dass ich nicht nach einer halben Stunde komplett nass bin. Ja, also das habe ich schon gewusst, was zu tun ist, was die wichtigsten Punkte sind und wo die Fehler liegen, weil die habe ich zur Genüge gemacht. ansonsten, auch wenn wir jetzt viel gejammert haben, es liegt mir einfach, ich fahre gerne im Regen, es macht mir zumindest nichts aus. Und dann, ja, ich möchte es nicht Mindset nennen, aber für mich war eigentlich zu keiner Phase des Rennens aufgeben eine Option. Also ich habe da wirklich nie drüber nachgedacht, mir ist nie so schlecht gegangen, mir war es nie so kalt, mir war es nie so nass, dass ich da ernsthaft drüber nachdenken musste.
Ich glaube trotzdem, dass von der körperlichen Seite her es einfach definitiv so ist, manchen Leuten setzt die Köten körperlich messbar mehr zu. Wir sind beide nicht in der Kategorie Leichtgewicht und wie viel Kilo hast du jetzt beim Rennen gehabt circa?
Beim Rennen habe ich 83 gehabt.
Ich habe so um die 80. Jetzt wahrscheinlich habe ich auch ein paar Kilo mehr. Ich wiege mich nicht ab, aber wir sind ungefähr in der ähnlichen Kategorie und ich glaube einfach, dass man mit 60, 65 Kilo zum Beispiel einfach Schwierigkeiten hat bei solchen Bedingungen, eher als wir mit 80.
Dafür kann ich aus schmerzlicher Erfahrung sagen, dass ich die Hitze ganz, ganz schlecht vertrag. Also ich war mit dir 2 Wochen in Borrego Springs, da habe ich jeden Tag gelitten wie ein Hund. Ich habe ja schon einmal beim Radrennen in Madrid einen Hitzeschlag gekriegt und da hat es keine 40 Grad gehabt, sondern eher 33. Auch sonst die ganz heißen Tage vertrage ich ganz, ganz schlecht. Das wäre eher bei mir das Problem.
Dann sind wir froh, dass jetzt Ende Dezember ist und genießen wir den Winter.
Ja, genau.
Ich habe jetzt gerade versucht, eine Überleitung zu finden aus den Anden heraus zur Aktualität. Hast du noch Punkte, die wir noch besprechen? Oder soll ich dich fragen, ob du die Achillessehne schon wieder so fit hast, dass du wieder beim Silvesterlauf mitmachst.
Ja, also sollte nichts dazwischen kommen. Letztes Jahr habe ich ja krankheitsbedingt nicht starten können. Ansonsten seit 2016 liebgewordene Tradition. Einmal im Jahr wird gelaufen. Das ist der Silvesterlauf. Da nehme ich mir jedes Jahr vor, öfter zu laufen, dass ich nicht so leiden muss. Durst dann nicht und dann leide ich erst wieder. So, und um die Peinlichkeit von vorher jetzt wieder gerade zu rücken. Bei den Damen hat es einen Ex-Equo ersten Platz gegeben. Die sind gemeinsam über die Ziellinie gekommen nach 84 Stunden. Die haben sich ziemlich gebettelt, ewig lang, vor und zurück. Viele Überholmanöver, war super spannend zum Dotwatchen. Und zwar waren es die Maria Paola Bulla und Raquel Parizzi. Und dritte ist die Anna Liddell geworden und vierte und letzte Damenfinisherin, also von den 74 Finishern, waren nur vier Damen, die Carolina Arriero.
Super, dass man da jetzt auch noch vollständig kam.
So, und jetzt zum Fun-Part des Podcasts.
Ja, Fun-Part. Jetzt bin ich gerade ganz durcheinander. Ich wollte so die Überleitung herlegen zum Silvesterlauf. Da würde ich sagen, eigentlich sollte ich auch mitmachen, nachdem ich in Neuseeland meine Laufform oder Gehform so verbessert habe, dass ich jetzt in der Form meines Lebens bin. Mein längster Tag waren es 27 Kilometer zu Fuß. Wobei du einfach gemerkt, wie der Verschleiß einsetzt, wie die Hüften und die Knie und die Sprunggelenke wehtun. Und seitdem bin ich ausschließlich Radl gefahren. Und ich glaube, meine Form meines Lebens im Wander- und Laufbereich ist wieder beieinander. Also Silvesterlauf bin ich nicht dabei. Aber apropos Fun-Part, ich habe auch noch einen Abschluss, den ich vom Race Across Andes gern vorspielen möchte. Das hast du nämlich letztens vergessen. Ist jetzt so, ich will nicht sagen Outtake, aber eine kleine lustige Sache, weil wir haben uns ja letztens ein bisschen selbstironisch blamiert und gesagt, wir sind kein Geografie-Podcast und kein Biologie-Podcast, aber du hast es ein bisschen widerlegt, weil du hast aus Chile eine Sprachnachricht geschickt, die auf höchstem Niveau informativ war. Und das spielen wir jetzt ab, ich habe es mir wirklich ausgesucht.
Also, ich bin jetzt auf der Carreta Austral und Austral heißt Süden, weil Australien heißt deswegen Australien, weil sie gedacht haben, das ist Terra Australis Incognita, das unbekannte Land im Süden. Bevor sie es entdeckt haben, haben die Geografen gedacht, es muss im Süden eine große Landmasse geben, um das Gewicht von Europa und Nordamerika auszugleichen. Deswegen Terra Australis Incognita. Aber was anders? Also ich bin jetzt auf dieser weltberühmten Autobahn und das erste Mal seit 280 Kilometer auf Asphalt und ich sag's wie es ist Wellness für meine Hände.
Ja, da war ich noch frisch im Kopf, es war recht früh im Rennen und das Wellness hat nicht lange angehalten, also das asphaltierte Stückel war nur sehr, sehr kurz.
Aber ich habe die Info super gefunden. Hat mich sehr, sehr erfreut. Vielleicht werden wir doch noch ein Geografie-Podcast in Zukunft. An der Stelle möchte ich übrigens nochmal die Frage richten an alle, die uns zuhören. Wir haben ja in der Vorbereitung von Race Around Rwanda über das Land ein bisschen recherchiert gehabt und was Radlfahren in Ruanda kann, wie dort der Sport quasi gelebt wird. Und das habe ich eigentlich sehr spannend gefunden, auch für mich selber, einmal in das Thema einzutauchen. Und uns würde natürlich schon interessieren, wie euch solche Episoden gefallen, ob wir uns in Zukunft mehr solchen Themen auch zwischendurch einmal widmen sollten. Oder ob wir einfach nur übers Obi-Drucken reden sollten. Und was ich mir auch überlegt habe, es gäbe ja die Möglichkeit, weil wir jetzt einfach generell so den Appell haben oder die Bitte haben, schickt uns Ideen, schickt uns Themenvorschläge, schickt uns Vorschläge zu Menschen, die wir einladen könnten. Und eine Idee von mir ist es, alte, besonders spannende oder besonders interessante Rennen vielleicht nochmal aufzuarbeiten. Also so nennen wir es jetzt einmal Arbeitstitel Sitzfleisch History. Zum Beispiel 1982, das erste Great American Bike Race, was dann zum RAM geworden ist. Oder eben, es gibt einige spannende historische Momente im, sagen wir mal, in unserem Sport. Ob sowas interessant wäre, einfach ja, zu recherchieren und das dann so aufzuweiten und vielleicht sogar mit Leuten zu reden, die da dabei waren oder irgend sowas miterlebt haben. Hast du noch Ideen für kommende?
Ja, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen. Wir sind ja schon dem Jänner ganz gut im Plan. Da haben wir schon ein paar gute Ideen, die der Umsetzung harren. Aber Input natürlich immer willkommen. Vor allem würden wir uns freuen über weibliche Gäste. Wir bemühen uns wirklich, mehr weibliche Gäste zu bekommen. Wir sind halt einfach trotzdem zwar Männer, wir sind in unserer Bubble drinnen und würden uns wirklich freuen über vermehrt Vorschläge, damit wir jetzt nicht immer nur mit Männern reden.
Es ist aber jetzt nicht so, dass wir uns nicht bemühen oder dass wir nicht genügend Leute kennen. Wie du gesagt hast, beim Cross Andes, es waren von 77, 76 Finishern waren 4 Frauen. Also es ist halt leider noch immer so, dass beim Start irgendwo die Frauenquote liegt bei 10, 15 oder 20%. Es gibt ganz viele Veranstalter, die sich da wirklich aktiv bemühen. Und wir betonen das auch immer, dass es halt oft einmal passieren kann, dass so das klassische Rollenbild, dass sie Männer ein bisschen viel mehr zutrauen, als vielleicht wirklich dahinter steckt und Frauen sich oft ein bisschen zu wenig zutrauen, sie könnten wirklich mehr, aber wir haben weibliche Gäste, aber wahrscheinlich, müssen wir jetzt nachschauen, ungefähr in dem Verhältnis, wie es ein Finisher gibt.
Wie gesagt, Input herzlich willkommen, jederzeit willkommen, auf allen Kanälen, nur bitte nicht auf Strava, das ist jetzt wirklich die letzte Überforderung für mich, dass man jetzt auf Strava auch noch Nachrichten bekommen kann. Bitte nicht. Alle anderen Kanäle, an die habe ich mich schon gewöhnt. Vielleicht gibt es auf Teletext auch bald eine Nachrichtenfunktion.
Sicher nicht. Da steht seit 20 Jahren die gleiche Werbung. Da werden sie keine neue Funktion einbauen. Apropos Feedback, ich habe mir eins herausgesucht, wir haben immer wieder E-Mails gekriegt und Nachrichten und eine davon hat mir sehr besonders gefallen. Ich finde es auch wirklich auch sehr, sehr lustig formuliert und zwar hat der Bernhard geschrieben: Abgesehen von den TCR-Folgen sind meine Lieblingsfolgen in eurem Podcast die mit dem Rocky Balboa des Ultracycling mit Philipp Keider. Gefühlt steckt keiner so viel ein wie er. Immer wieder Rückschläge. Er bleibt beharrlich an seiner Sache dran und ist dann doch wieder da, wenn es drauf ankommt. Das motiviert einen selbst extrem zum Durchhalten, gerade wenn es aus welchen Gründen auch immer nicht so läuft. So lässig der Sport ist, manchmal muss man physisch und psychisch doch ordentlich reinbeißen.
Sehr, sehr gutes Feedback, ja. Wir betonen sie immer wieder, dass Rückschläge einfach dazugehören zum Sport und ein wahren Champion, wie der Philipp einer ist, zeichnet es halt aus, dass man trotzdem und immer wieder zurückkommt.
Und den Vergleich mit Rocky Balboa, da habe ich wirklich schmunzeln müssen, der ist sehr, sehr gut. Und ja, an dieser Stelle für den Philipp auch viel, was soll ich jetzt sagen, viel Erfolg, viel Trainingsmotivation. Wie wir das letzte Mal uns kurz unterhalten haben, er hat wieder einiges vor, aber er ist halt bei dem letzten Rennen, das passt nämlich genau zu dem E-Mail, bei der 24 Stunden WM in Borrego Springs ist es ihm nicht aufgegangen oder müssen aussteigen, wobei er davor Race Around Niederösterreich gewonnen hat, schnellste Durchquerung Österreichs geschafft hat und das Race Around Austria gewonnen hat, also eine mega Saison, aber dann ist doch nochmal der Rocky Balboa durchgekommen und er hat einmal eingesteckt und wird nächstes Jahr sicher wieder richtig Gas geben. wie bei den Jahresrückblicken üblich, schauen wir auf Höhen und Tiefen, auf Highlights und auf ja, Sachen, die nicht so cool waren.
Lowlights. Das Gegenteil von Highlight ist ein Lowlight.
Ja, aber gibt es das Wort wirklich?
High and low.
Passt. Und wir teilen es auf in persönlich und international. Was waren für dich so auf der großen Bühne des Langstreckenradsports die Höhepunkte des Jahres?
Ja, schwierig. Es war einiges los. Also ganz, ganz allgemein muss man sagen, das haben wir ja die letzten Jahre schon immer gesagt, die Szene ist unglaublich dynamisch, entwickelt sich unglaublich schnell weiter, ist riesengroß geworden inzwischen. Es gibt richtig viele Rennen, ganz lokale Rennen, es gibt immer mehr Rennen in Österreich. Das freut mich, die Entwicklung ist wirklich schön. Es gibt wirklich aktiv Bemühungen, mehr weibliche Starterinnen an den Start zu bekommen. Ganz prominent möchte ich da vorher auch das Dead Ends and Cake, das es, glaube ich, heuer erstmals wirklich geschafft hat, eine 50%-Quote zu erreichen. Das finde ich sehr cool. Und sportlich heuer war natürlich dieser extrem enge Kampf, dieses unglaublich spannende Rennen des TCR zum Dotwatchen. Unglaublich cool. Also, dass es so lang, so spannend geblieben ist, dass da wirklich so viele Top-Athleten und Athletinnen am Start waren, das war wirklich cool.
Für mich war so ein Höhepunkt, das Race Across America zu beobachten, als Fan irgendwie dabei zu sein und für Hintergründe eigentlich auch zu kennen. Und irgendwie ist das alles, was du vorher gesagt hast, Frauenquote ist natürlich super, wenn sich darum bemüht wird, aber was halt wirklich auch sehr, sehr viel bringt, sind Vorbilder. Und wie die Isabel Pulver als Frau heuer das Ram in der Gesamtwertung gewonnen hat, das war, da kann man nicht einmal annähernd irgendwie sagen, dass vielleicht das Teil immer ein bisschen schwächer war oder so, sondern ihre Zeit war einfach wahnsinnig gut. Und ja, das ist, glaube ich, eine sensationell starke Leistung gewesen. Sie ist sicher ein großes Vorbild und eine Inspiration und generell einfach die Entwicklung in dem Bereich zeigt einfach, dass wirklich sehr, sehr viel möglich ist. Also das war für mich ein Höhepunkt von vielen. Ich tue mir da jetzt auch wirklich schwer, irgendwie was rauszupicken. Und jetzt sind wir dann bei den Persönlichen, oder?
Ja, also du hast mir gestern die Frage gestellt und gemeint, ich soll mir das vorbereiten für einen Podcast und dann bin ich draufgekommen, dass irgendwie Ruanda und Chile bei mir, das war im gleichen Jahr, das war alles heuer. Aber es war natürlich für mich persönlich die Art und Weise, die Herangehensweise, diese Unbeschwertheit, diese Naivität, diese Freude, mit der ich das Rennen in Ruanda gestartet bin, wie ich das Ganze angegangen bin, das war für mich ein Highlight. Also einfach da so locker sein und alle, die gesagt haben, boah, so gefährlich und was weiß man schon und was da alles passieren kann, das habe ich alles also nicht gehört, das war mir einfach komplett egal. Ich war überzeugt davon, dass das ein cooles Event wird und es war ein cooles Event, es war unglaubliche Erfahrung, es war richtig cool, wunderbares Land, wunderbare Menschen. Das war schon ein richtiges Highlight. Sportlich, jetzt haben wir drei Folgen drüber geredet, war natürlich Chile, jetzt rein von der sportlichen Performance, deutlich höher einzuschätzen als Ruanda. Aber das Gesamtpaket in Ruanda war natürlich schon cooler.
Für mich war es trotz Erfolg beim Race Across Italy und beim Transcontinental war für mich Platz 2 in Bosnien, beim Bihać sozusagen, das vielleicht nicht das Highlight im klassischen Sinn, aber der wichtigste Moment oder der lehrreichste Moment für mich, der hat, glaube ich, auch das TCR für mich ermöglicht, dass ich dann Tour so gut gefahren bin. Ja, ich habe in den letzten Jahren immer wieder mal viel Rennen gewinnen können, aber die meiste Motivation kommt immer, wenn es einem einen Dämpfer gibt. Und wie ich im Nachhinein nach dem Rennen mich im Training zusammengerissen habe, rundherum mit einigen Wochen kein Koffein zu sich nehmen, zum Beispiel jetzt mit ein bisschen Schmunzeln, aber das war jetzt natürlich nicht der entscheidende Faktor, aber das sind so Kleinigkeiten, das habe ich die letzten Jahre nicht gemacht. Und nachdem ich da halt unter Anführungszeichen nur Zweiter gewesen bin und das hat mich dann doch beschäftigt, habe ich wieder das allerletzte Quäntchen Motivation gehabt, damit ich an allen Details wirklich arbeite. Das habe ich auch vor dem ersten Transcontinental gehabt, weil ich halt einfach so extrem viel Respekt gehabt habe und wirklich die Hosen komplett voll und Ängste gehabt habe und irgendwie was total Neiges und Ungewisses angegangen bin. Und wenn man das zweite Mal macht, könnte passieren, dass man ein bisschen schlampiger wird in der Vorbereitung, weil man weiß schon, wie es geht und hat letztes Mal gut funktioniert. Aber durch das, dass ich Zweiter gewesen bin, hinterm Robert Müller, war ich bis in die Haarspitzen motiviert und das war für mich persönlich der unter Anführungszeichen schönste, wichtigste Moment im Jahr. Nach den Höhepunkten gibt es natürlich auch Momente, die besonders ungut waren. Wollen wir über das auch noch reden oder reden wir nur über die schöne, heile Welt, wie gut es uns alle geht?
Nein, also ist bei mir recht klar. Jeder, der uns regelmäßig hört, wird es schon wissen, dass ich eine schwere Phase vor Chile gehabt habe, in Chile, also auf ganz persönlicher Ebene. Und sportlich war schon das Seven Serpents, also das war wirklich unterirdisch. Die Vorbereitung war schlecht. Ich habe dort auf jeden Meter des Rennens gelitten, obwohl es mir mental sehr gut getan hat, aber da war ich einfach körperlich nicht in der Verfassung, so Rennen zu fahren. Umso bemerkenswerter das Finish, aber da habe ich dann auch lang danach noch die Nachwehen gespürt. Das ist halt einfach, man kann mit, ich sag's jetzt, Erfahrung und man kann sowas schon machen, aber Vergleich, wie es mir damals im Ziel gegangen ist und wie es mir im Ziel in Chile gegangen ist, das macht halt einfach kein Spaß, so ins Ziel anzukommen und so zu leiden. Und wenn man in einer guten Form, in einer körperlichen guten Verfassung am Start steht, dann macht es viel mehr Spaß. Es macht das Rennen mehr Spaß, es macht das Finishen mehr Spaß und es machen die Wochen danach mehr Spaß.
Ich habe im Winter und teilweise noch ein bisschen im Frühling schon richtig mit meiner Motivation zu kämpfen gehabt, mich fürs Training, fürs harte Training, fürs tägliche Training zu motivieren. Ich habe die Frage gestellt, so hey, jetzt habe ich schon so viele Jahre hinter mir am Radl und habe ich wirklich noch das Feuer in mir und die Kraft, das Training, das es braucht, durchzuhalten? Oder habe ich vielleicht mehr Bock, einfach umzuschalten auf spaßmäßig Radl fahren, keinen Trainingsplan mehr, irgendwie die Ambitionen und die Rennen so ein bisschen an den Nagel zu hängen. Aber das habe ich auch schon öfters gehabt. Und immer, wenn man dann einmal notgedrungen eine Pause machen muss, weil ich bin einmal 10 Tage ausgefallen, weil ich jetzt ein bisschen krank gewesen bin. Und dann habe ich mir einmal beim Berggehen mit dem Rambo in Knöchel verstaucht oder vielleicht sogar Band eingerissen, das weiß ich gar nicht, dann habe ich ein paar Tage nichts tun können. Und immer wenn man dann merkt, okay, mir geht auch das Training schon ab. Radlfahren und Rennen fahren macht mir immer Spaß, aber das tägliche Sache Training ist halt manchmal echt nicht lustig. Und ja, diese moralische, also auf gut steirisch, wir sagen so einen moralischen, wie sagt man dazu auf in schönem Deutsch?
Ich würde es einfach eine nachdenkliche Phase nennen.
Eine nachdenkliche Phase, ja, die geht dann auch wieder weg, wenn man sich bewusst ist, wie schön es dann eigentlich ist, wenn man doch nicht nur Radl fährt, sondern auch leistungsfähig ist am Radl. Und dann habe ich es wieder genossen. Also diese gezwungenen Pausen sagen dann oft, okay, wie sehr schätzt man es eigentlich, wenn man fit ist und gut drauf und wie gut fühlt man sich, wenn man noch am Training absteigt und was man hat für heute geschafft. Also das war so ein kleiner Tiefpunkt, wo ich mir alles ein bisschen in Frage gestellt habe. Aber ich bin natürlich froh, dass ich traumblind bin und habe fürs kommende Jahr, für die Rennen nächstes Jahr momentan volle Motivation.
Das führt ja perfekt, fast als wäre es abgesprochen, zum nächsten Punkt. Was ist so der Ausblick 24? Also jetzt einfach vielleicht für dich und allgemein?
Ja, das möchte ich gleich zusammenfassen, weil ich habe mir überlegt, so, ob es so Wünsche gibt für die Zukunft, generell in der Radl-Szene oder vielleicht auch Sorgen. Und da möchte ich das, was du vorher gesagt hast, nochmal ein bisschen hernehmen, nämlich, dass es so viele Events gibt und so eine Vielfalt an Veranstaltungen. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass es manchmal zu viel wird. Vielleicht sehe ich das jetzt zu ehrgeizig, weil ich natürlich einer bin, der Rennen fahren liebt und den Wettkampf liebt. Und konkret geht es darum, dass zum Beispiel nächstes Jahr wirklich zeitgleich und parallel zum Transcontinental Race, das neue Race kommen wird, das nennt sich Via, also lateinisch für Straße. Fast die gleiche Distanz, ca. 4000 Kilometer, wird in Südspanien starten, über die Pyrenäen, Frankreich, die Alpen bis nach Süditalien führen. Freie Routenplanung und das Transcontinental wird am gleichen Tag starten oder einen Tag später, geht von Roubaix. Es ist die 10-jährige Jubiläumsausgabe. Mit ein paar Checkpoints wieder, 4 Stück Checkpoints bis zum Ziel in Istanbul. Und ich möchte eins von beiden fahren, habe mich noch nicht definitiv entschieden, welches. Und man hört und sieht einfach jetzt, ein paar Leute fahren dort mit. Man nimmt sich gegenseitig die guten Teilnehmer weg. Das Ganze wird ein bisschen aufgeteilt. Einerseits ist es super, weil es ist cool, wenn es neue Rennen gibt und irgendwie die besten und beliebtesten oder die, was halt besser organisiert sind, werden sich etablieren. Und es ist ein gesunder Wettbewerb unter den Veranstaltern. Aber warum man das nicht eine Woche früher, später macht, muss ich sagen, verstehe ich nicht. Es würden jetzt nicht Leute bei beiden Rennen fahren, das geht körperlich auf keinen Fall. Aber allein für die Außenwirkung, zum Zuschauen, zum Mitverfolgen, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, dass man das zur gleichen Zeit machen muss. Das heißt, das ist irgendwie so Wunsch oder Sorge, dass es einfach zu viel gibt, dass man sich gegenseitig irgendwie die Sachen ein bisschen kaputt macht, dass man nicht sagen kann, hey, das sind die großen etablierten Rennen, da wird wirklich Rennen gefahren, da sind die, sagen wir mal, die kompetitiven Leute am Start und dann gibt es noch ganz viele Abenteuerrennen, die wirklich entspannter sind, wo es ums Erlebnis geht, aber dass sie dann Rennen, die wirklich Rennen sind, zeitgleich ansetzen und sie gegenseitig die Fahrer und Fahrerinnen quasi wegnehmen, finde ich gleich ungeschickt, wie wenn es zwei große Konzerte von super Musikbands am gleichen Abend ansetzt. Also das macht mir ein bisschen, das finde ich schade. Und ich persönlich, meine Aussicht ist, dass ich eins von diesen beiden Rennen fahren werde. Ich finde beides sehr reizvoll. Das Transcontinental hat einfach den Stellenwert, die Reputation, das Image, 10-jährige Jubiläumsausgabe, der gleiche Zielort wie vor 10 Jahren bei der Premiere, erstmals ein Checkpoint in Kosovo, wunderschönes Land, wo ich noch nicht war, wo ich sehr gern hin würde, und andererseits dieses Via, wo es definitiv keine Offroad-Parcours geben wird, was sehr verlockend klingt. Und ja, die Entscheidung habe ich zum Tag der Aufnahme noch nicht gefällt. Es ist jetzt dann die Anmeldefrist und von dem her, ja, muss ich mich sehr bald entscheiden.
Die Sorge habe ich zum Glück nicht. Also für mich macht es die Vielfalt ein bisschen entspannter, weil es ist dann nicht mehr so ein Griss um die Startplätze. Es gibt viele Rennen, wo man jedenfalls noch einen Startplatz kriegt. Das macht es vor allem bei mir, wenn jetzt nicht langfristig im Voraus planen kann, sondern immer nur so 4-5 Monate, ist es sehr, sehr angenehm.
das ist definitiv so und das habe ich ganz vergessen zu sagen, weil jetzt, wie gesagt, mich das der eine spezielle Fall einfach beschäftigt. Es sind ja viele Rennen echt schon ausgebucht und es zeigt einfach, dass nach wie vor mehr Menschen an solchen Rennen teilnehmen, dass ja schwieriger wird, einen Startplatz zu kriegen. Es bedeutet mehr Interesse, deswegen mehr Veranstaltungen, deswegen insgesamt mehr Leute, die Radl fahren und das ist alles super. Das darf man natürlich nicht vergessen, wenn man sich kurz einmal beschwert, dass zwei super Rennen am gleichen Tag starten.
Und jetzt endlich zum Highlight der Episode. Auch für mich, weil ich kenne die Einspieler natürlich nicht. Aber du wirst sie uns vorspielen. Du kennst sie leider schon, weil normalerweise kennst du sie auch nicht. Aber nachdem der Lukas ausgefallen ist heute.
Ja, ich habe es mir anhören müssen, um abzuwiegen, ob man alles spielen kann oder ob ein paar Sachen einfach zu brutal sind. Und ein, zwei Sachen kann man wirklich nicht spielen, das geht einfach nicht. Aber viele Sachen, die wir halt bei den Outtakes haben, entstehen im schwierigsten Teil des Podcasts. Du kannst das denken.
Ich sage nichts dazu, spiel's einfach ab und ich werde mit dann versuchen, recht zu fertigen.
Ja, weil es gibt nämlich 90%, wo man einfach reden kann und dann gibt es 10%, wo man etwas Bestimmtes sagen muss und das ist meistens sehr, sehr schwierig.
Dazu nehme ich einen Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser, mische das zusammen im neuen Shaker, der mir besonders gut gefällt, weil er jetzt einen Edelstahl-Deckel hat. Auch du kannst AG1 gratis und risikofrei, na gratis nicht, gell? Risikofrei mit Geld zurückgarantie.
Du bist nicht der geborene Vorleser, soll ich es probieren? Jetzt lesen wir das vor und dann den Link und fertig, sonst dauert es zu lang.
Ja, ich hau das jetzt, ich werde es.
Ja, jetzt, spätestens jetzt drucken ja alle Leute auf Vorspulen, also man braucht sich ja nicht so viel Stress machen.
Ja. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen, ja, auferlesen, mein Stück. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen, das passt ja nicht, zu den gesundheitlichen Vorteilen.
Der einzelne Nährstoffe findet im Link in den Show Notes. Doch, das passt schon.
Zu den gesundheitlichen Vorteilen. Ja, okay. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr in den Links in den Show Notes.
Zum Kick musst du sehr selten ablesen.
Fairerweise muss ich sagen, dass ich echt schlecht sieg und mit den großen Kopfhörern im Studio meine Brille nicht tragen kann. Und das macht Lesen so schwer.
Wir haben aber auch andere Werbung gehabt und so sieht man jetzt beim nächsten Einspieler, beziehungsweise hört man, dass wir da nicht nur irgendwas reden, sondern das tatsächlich auch selber zu uns nehmen. Meistens kurz bevor wir dann drüber reden.
Ja, bevor ich nochmal eine
Rüge... Hast du wieder beim Mäcki?
Ich war nicht beim Mäcki. Nein, mir geht's. Ich hab voll geil gegessen, aber es stoßt gerade ein bisschen auf. Aber nochmal. Das nächste Mal kann da nicht mehr, weil ich muss die ganze Zeit Bäuerchen machen. Ja, hast du sogar irgendwas gesagt, oder? Mit der Kohlensäure.
Ja, feinperlig.
Ja, super.
Fever Tree, bestes Tonic Water, wenn man es nicht direkt vor der Aufnahme trinkt.
Allgemein habe ich auch schon viel dazu gelernt, weil in einem Einspieler du mir vorwirfst, dass ich schon wieder beim Mäcki war. Das eine Mal, wo ich kurz vor der Aufnahme war und es mir dann so schlecht gegangen ist und ich solche Bauchkrämpfe gehabt habe, ernähre mich jetzt besser vor dem Podcasten.
Einmal, was da wirklich schlecht gegangen ist und ich allein aufnehmen habe müssen, das war glaube ich nur zweimal insgesamt bisher, habe ich definitiv auch nicht meinen besten Tag gehabt und sogar von da hat der Lukas was rausgeschnitten. Und wie gesagt, Folge 84 von Sitzfleisch. Wer noch mal Lust hat zum Reinhören, weil es heute nur die quasi die kastrierte Episode gibt, Sorry, das cut man.
Hätten wir drin lassen können, man weiß, was du meinst, aber.
Hast es nicht reduziert, beschnitten, gekürzt oder sowas?
Ja, kann es auch heißen. Ja. Wir sind auch kein Wörterbuch-Podcast.
Es klingt komisch, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ganz falsch ist, aber.
Das war schon, man merkt, wir sind richtige Profis inzwischen, wenn das alles ist, was der Lukas findet.
Was ich besonders interessant finde, wir haben heuer, und das sind für mich auch so Höhepunkte unseres Podcasts, also die ersten Live-Podcasts und gleich 3 Stück. Wir waren 3-mal auf der Bühne. Das war irgendwie immer sehr aufregend im Vorfeld. Du warst super entspannt. Ich war ein bisschen mehr aufgeregt, obwohl
du der Profi auf der Bühne bist. Ja.
Aber beim Vortrag hast du alles selbst in der Hand. Beim Podcast habe ich gedacht, hoffentlich redet der Flo kein Blödsinn.
Oder steht auf und marschiert vorn weg, ohne dass das abgesprochen war.
Zum Beispiel. Aber jetzt zurück zum Thema. Bei den Live-Podcasts gibt es keine Versprecher. Das ist psychologisch, glaube ich, ganz interessant. Man hat nicht die Möglichkeit, nachzudenken. Hin und wieder haben wir auch, wenn wir im Studio sitzen, machen wir 2 Minuten Pause, sortieren uns. Was haben wir schon besprochen, was wollen wir noch besprechen, was fehlt noch und dann machen wir weiter.
Wie kommen wir dorthin? Das genau. Ist die große Kunst und unsere Übergänge sind flawless, würde ich sagen. Also merkt man fast nie den Schnitt, weil wir so gute Übergänge uns immer zusammenbauen. Und das passiert, wenn man im Studio ist, dann hat man Zeit und dann weiß ich, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, hätte man einen Cut gemacht und dann hätte ich es nochmal ansetzen können. Live haben wir es gar nie gebraucht.
Nein, es ist echt spannend. Und auch beim Vortrag, daheim beim Üben, gerade wenn ich englische Vorträge mache, du musst mit der Sprache wieder ein bisschen üben. Das geht nicht ganz stegreif. Fürchterlich. Da rede ich oft einen Blödsinn daher und dann fallen mir die Worte nicht ein und ich komme ins Stocken und nach dem 5. Versuch denke ich mir, ich lasse es einfach passieren auf der Bühne. Und wenn du dann vorn stehst, geht es in flüssigstem Englisch ohne Probleme und wenn man mal ein Wort nicht weiß, dann ist es wurscht, weil dann umschreibt man es. Aber auf der Bühne geht es meistens leichter wie beim Üben oder wie daheim.
Tatsächlich auch meine Erfahrung, ja. Kann ich nur zustimmen.
Wenn man das beim Radlfahren auch hinbringt, dass es im Rennen besser geht als im Training, dann passt vieles. Und angefangen hat das Ganze mit den Live-Podcasts vor exakt 1 Jahr, weil da hast du nämlich Folgendes in der Episode gesagt, und es war übrigens nicht abgesprochen, ich wollte da keinen Appell machen, du hast gleich einen Aufruf ausgelassen, aber es hat sich gelohnt.
Noch ganz kurz ein Ausblick, was haben wir vor, was sind die Pläne für 2023? Das schwebt schon ewig bei uns herum, wir würden wirklich gern einen Live-Podcast machen. Also ich mehr als der Straps und der Rosi noch mehr als ich, aber es gibt zumindest die Idee und die Motivation dazu, einen Podcast zu machen. Bis jetzt sind wir gescheitert daran, eine Location zu finden. Und nachdem ich heute der bin mit den harten Zahlen und Fakten und wir schon uns über den Zeitpunkt des Jahresrückblick lustig gemacht haben, wir haben auch ein paar Zahlen vom Spotify-Jahresrückblick von der Producer-Seite. Und zwar haben wir bis zum Zeitpunkt des Spotify-Jahresrückblicks 3000 Minuten veröffentlicht, haben unsere Zuhörerinnenzahlen um 65% steigern können und, was uns besonders freut, bei 2207 Personen waren wir der Nummer 1 Podcast.
Für das sind wir sehr, sehr dankbar. Das freut uns extrem und das ist uns auch eine gewisse, kann man sagen, Verantwortung. Also wir wissen schon, dass uns jetzt mittlerweile schon echt viele zuhören und dass wir da ja auch uns wirklich bemühen, was Ordentliches zu produzieren. Manchmal Themen zu diskutieren, die nicht nur schön sind, die vielleicht ein bisschen kontrovers sind. Natürlich über das berichten, was wir so erleben. Und ja, wir versuchen wirklich ein breites Spektrum des Sports irgendwie euch näher zu bringen und sagen auch Danke dafür.
Ja, auch natürlich plattformübergreifend. Alle, die uns woanders hören, sind natürlich mitgemeint. Und wir haben auch dieses Jahr die 1 Million Download-Marke geknackt, was uns riesig freut, was ein sehr, sehr cooler Meilenstein ist und uns auch bestärkt, da weiterzumachen, was einfach zeigt, dass sie die Arbeit, die wir reinstecken in den Podcast, lohnt.
Bedanken möchten wir uns auch bei unseren Werbepartnern, auch wenn manche von euch sich denken, ohne Werbung wäre es lustiger zu hören, aber den Aufwand, den wir betreiben, der zeitliche Aufwand, der Schnitt vom Lukas, das Studio, die Ausrüstung, das Equipment, das sind einfach Kosten und durch unsere Sponsoren können wir die Kosten refinanzieren und abdecken und der Podcast bleibt natürlich kostenlos. Es gibt keinen Bonusinhalt, der kostenpflichtig ist und so mecherten wir das und dafür sagen wir auch danke, dass wir den Podcast machen können und es finanziert wird.
Ganz genau. Wir werden nicht reich durch den Podcast. Wir verdienen eigentlich nichts damit. Es werden unsere Produktionskosten damit abgedeckt. Und ich denke, die routinierteren Podcast-Hörer, Hörerinnen werden inzwischen den Skip-Forward-Button 30 Sekunden oder 15 Sekunden gefunden haben.
Außerdem entstehen die lustigen Versprecher immer bei den Werbungen. Immer wird jetzt als schöne Aussicht oder vielleicht, wenn wir gute Vorsätze sucht fürs neue Jahr, nochmal auf die Sitzfleisch-Challenge hinweisen. Und zwar ist das wirklich eine Herzensangelegenheit. Das ist jetzt keine Werbung, sondern das ist eine Initiative für einen guten Zweck. Und da bin ich selber dabei, engagiere mich und möchte euch alle einladen, Flo, auch dich, mitzumachen. Und zwar ist die Idee gemeinsam mit der Sandra entstanden, eine Runde aufzustellen, zu planen. Ich bin sie dann abgefahren, sozusagen als Referenzzeit. Das waren 216 Kilometer rundum bzw. durch die Oststeiermark und 4000 Höhenmeter. Und da habe ich so eine Referenzzeit aufgestellt. Und man kann eben das nachfahren oder in 4 Etappen aufgeteilt nachfahren. Und das Coole ist, jeder, der da mitmacht und innerhalb von einem Tag diese ganzen Segmente oder die ganze Runde abfährt, kriegt im Gasthaus Schrenk in Basel einen gratis Sitzfleischsalat, der ist dort kreiert und auf die Speisekarten aufgenommen worden. Und es wird dann jetzt heuer neu geben, also 2024 neu geben, denn die Sitzfleisch-Challenge Coffee Ride Route, das wird eine kürzere Route sein, Start und Ziel beim extrem empfehlenswerten, kleinen, super netten Café namens Coffee Ride am Franziskanerplatz. Dort ist Start und Ziel, man fährt 100 Kilometer und kommt wieder dort zurück und wer es geschafft hat, kriegt einen Kaffee oder ein Stück Kuchen als Belohnung. Und man kann dann sogar diese große Runde und die kleine Runde in einer Tour absolvieren, das wird dann wirklich wild, das sind dann über 300 Kilometer. Aber wer das schaffen sollte, kriegt ein gratis 4-Gänge-Menü im Gasthaus Schrenk in Basel. Und ich würde jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gibt Goodies noch zu gewinnen. Es ist eine kleine Teilnehmergebühr, die dann gespendet wird. Und wir bemühen uns da wirklich, viele von euch zu motivieren, bei der Sitzfleisch-Challenge mitzumachen. Zu irgendeinem Datum einfach die Runde abfahren, hochladen, anmelden vorher und dann wird es in die Wertung aufgenommen und man kriegt seine Belohnung und der Betrag wird gespendet. Und auch virtuell ist das Ganze möglich. Also es gibt die Sachen schon abgefilmt für harte Trainingseinheiten im Winter. Kann man diese Sitzfleisch-Challenge auch virtuell auf der Plattform BeCool nachfahren und alles findet ihr unter challenge.sitzfleisch.net. Schaut euch das an und macht's mit, das ist wirklich cool.
Sehr gut. Uns bleibt jetzt nur mehr uns zu bedanken, dass ihr hört, uns zu freuen darauf, wie es nächstes Jahr weitergeht. Wir werden mit einem Kracher beginnen und zu hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt.
Darf ich am Schluss noch eine schöne Geschichte sagen, die ich mir als Abschluss überlegt habe?
Sehr, sehr gern, ja.
Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast mit dem Robert Müller nach dem TCR.
Ich höre nie unseren eigenen Podcast, auch wenn ich nicht dabei bin.
Huch dir den an. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht und mir ist auch eine Geschichte in Erinnerung geblieben und ich habe dann ein paar Leute erzählt, weil ich es irgendwie so absurd, aber auch liebenswürdig finde. Und zwar Situation, der Robert ist völlig fertig. Er fährt, ich glaube, es war in Bosnien oder Albanien oder so. Und er ist müde, er stinkt, er tut alles weh, er ist frustriert, er ist einfach, eigentlich will er überhaupt nicht mehr Radl fahren und trotzdem fährt er weiter, steigt nicht aus. Und dann steht er so dort, schaut über einen Gartenzaun in den Gastgarten von einem Gasthaus, von einem Restaurant und da drinnen wird gerade gefeiert, es ist eine Hochzeit, alle sind glücklich, alle tanzen, das Brautpaar ist irgendwie gerade im Mittelpunkt und gute Stimmung und er steht dort völlig einsam und in Selbstmitleid und mit Frust vorm Zaun schaut drüber und denkt sich, was er im Leben alles falsch gemacht hat, warum er jetzt da ganz allein ist und nicht tanzt und Spaß hat mit anderen Leuten. Und das zeigt irgendwie, das zeichnet so ein Bild von der Stimmung. Und die Geschichte habe ich dann ein paar Leuten erzählt, weil ich es einfach teilen wollte. Und dann haben die gesagt, hey, hast du schon mal die andere Seite gedacht? Wer weiß, ob nicht einer aus der Hochzeitsgesellschaft sich gerade denkt, wie unangenehm ist es da gerade für mich? Ich will eigentlich gar nicht auf dieser Hochzeit sein. Vielleicht jemand aus dem Brautpaar gar nicht einmal so richtig zufrieden mit der Entscheidung, jetzt da die Ehe einzugehen. Wer weiß. Vielleicht denkt sich gerade jemand, ich würde so gern Radl fahren, ich würde so gern ungebunden sein, ich würde so gern frei sein und dorthin fahren können, wo ich will. Und das, was scheinbar oft so schön ausschaut, ist aus der anderen Perspektive betrachtet komplett anders. Und den Gedanken würde ich irgendwie gern so nochmal so mitgeben. Also wenn man immer mal Phase hat, was fürchterlich ist, was einem gar nicht taugt, gibt es wahrscheinlich einen anderen, der einen gerade darum beneidet und der das sehr gern mit einem tauschen würde. Vielleicht kann man dann sein eigenes, den eigenen Moment ein bisschen mehr wertschätzen und genießen. Ob das jetzt beim harten Training ist, bei einem sinnlos langen Radlrennen oder wo auch immer.
Oder bei einem sinnlos langen Podcast. es war wahrscheinlich ein bisschen länger, wir wissen jetzt wieder nicht, was dem Schnitt zu dem was dem Schnitt zum Opfer fallen
wird. Das auf jeden Fall.
Aber ja, einen guten Rutsch und wir hören uns nächstes Jahr.
Und alle, die jetzt noch zuhören, wir haben noch was vergessen. Erstens, der Lukas macht immer so total irre Umfragen auf Spotify, das gibt es jetzt auch seit kurzem und da kann man wahrscheinlich irgendwas antworten. Vielleicht Themenvorschläge, Gastvorschläge, das geht nämlich direkt in der App.
Und wenn ihr das Handy schon gezückt habt, dann macht Strava auf, scrollt ein bisschen runter und gebt mir Kudos für mein Across Andes. Ich habe mich so geschunden dafür.
Und schreibt Nachrichten, der Flo liebt Nachrichten auf Strava.